Heute mit dem CT Online Talk. Mein Name ist Philipp Banse. Ganz herzlich willkommen. Moin, moin aus dem Studio hier in Berlin. Die Piraten haben ja gerade mit ein paar kuriosen Personalien zu kämpfen. Aber so alles in allem, denke ich, haben sie doch eine Menge bewirkt, speziell auf dem Gebiet der Netzpolitik. Und was sie bewirkt haben und was da vielleicht noch so ansteht und wie das sich auf die anderen Parteien ausgewirkt hat, wie die reagieren und wie sich so die netzpolitische Landschaft verändert hat durch die Piraten, speziell nach ihrem doch großen Erfolg hier bei der Abgeordnetenhauswahl in Berlin. Darüber wollen wir heute eine Stunde lang reden im CT Online Talk auf T-Radio Wissen mit bewährten Gästen. Falk Lücke ist wieder da von der Digitalen Gesellschaft, Autor und Netzlobbyist. Anne Roth ist da, Analyst auf Twitter, Bloggerin, Netzaktivistin schon seit ein paar Jahren. Auch dir herzlich willkommen.
Hallo.
Außerdem angereist extra aus Hamburg, Christoph Kappes, Internetunternehmer, Jurist und Sachverständiger im, wie heißt das, Gesprächskreis Netzpolitik?
Arbeitskreis.
Arbeitskreis Netzpolitik der CDU. Auch dir herzlich willkommen.
Hallo.
Ja, mal die offene, komplizierte Frage am Anfang. Wie haben denn die Piraten so diesen Bereich Netzpolitik verändert? So, offene Frage mal am Anfang. Was haben die so geändert? Ist es der Modus? Sind es die Inhalte, die hochgespült wurden? Waren die schon immer da bei den Parteien und sind sie jetzt erst präsent geworden? Wie seht ihr das, Falk?
Darf man böse sein? Dann könnte man sagen, eigentlich haben die Piraten ja selber eigentlich gar nicht so wahnsinnig viel geändert. Was sich tatsächlich geändert hat, ist die Wahrnehmung. Und da haben natürlich vor allem die Medien auch eine sehr, sehr wichtige Rolle. Ich meine, wenn wir von Politik sprechen, dann können wir nie ausschließlich von Parteien reden, sondern dann müssen wir natürlich immer allgemein vom Bürger einmal sprechen, aber natürlich auch von den Medien. Und ganz klar, Piraten, das war schon das Medienphänomen des Berliner Wahlkampfs, gar keine Frage. Es war ja auch ein Phänomen, was durch die Bürger getrieben war. Es gab offensichtlich ein großes Interesse daran, dieser Partei ihre Stimme zu geben, aus welchen Erwägungen heraus auch immer, ob das jetzt wirklich netzpolitische Aspekte waren oder einfach nur Unzufriedenheit mit den anderen, das können wir sicherlich auch gleich nochmal diskutieren. Aber was damit definitiv passiert ist, ist, dass dieses Thema auf der Agenda bei anderen für, huch, da ist ja was, da müssen wir uns vielleicht doch etwas mehr drum kümmern, als wir das bislang gemacht haben, also etwas mehr wahrgenommen wurde.
Aber es ist doch schon so, dass, Christoph, die Parteien angefangen haben, wirklich sich auch mehr um Netzpolitik zu kümmern, oder ist das nicht so?
Also ich habe nicht so ein geschlossenes Bild von Parteien. Also ich habe zunächst mal den Eindruck, dass sicherlich in den Medien seit der Berliner Wahl einiges passiert ist. Das lässt sich ja auch nicht bestreiten. Aber ich meine, dass aus der Demoskopie schon wesentlich früher, ungefähr ein Jahr früher, schon Indikatoren in die politische Führung kamen, dass da mächtig Bewegung ist bei einer bestimmten Zielgruppe. Mal vereinfacht gesagt, junge Männer unter 30. Das ist auch bei den Parteien zumindest meines Wissens gesehen worden. Es wird nur nicht von den Parteien in die Talkshows getragen, solange das nicht die Piraten selber tun. Was die Parteien angeht, muss ich dazu sagen, dass ich wahrscheinlich nur einen beschränkten Blick habe. Aber ich glaube, dass man das nicht verallgemeinern kann, sondern dass in den Parteien, soweit ich das beurteilen kann, also den großen, jedenfalls es auch unterschiedliche Lager und Strömungen gibt und dass man da insgesamt in Bewegung gekommen wäre, das kann ich für mich nicht behaupten.
Anna, wie siehst du das?
Ich finde, die Piraten sind eigentlich ein interessanter Widerspruch in sich selbst, weil sie ja sagen, sie machen alles anders, sie sind eine ganz andere Partei, sie bringen neue Formen, sie wollen den gesamten Politikbetrieb sozusagen von unten komplett aufmischen und gleichzeitig ist es aber so, dass, das ist ja gerade gesagt worden, es gibt da ganz viel Bewegung, es gab, bevor es die Piraten gab, auch ganz viel netzpolitischen Wirbel und erst seit er sich in Parteiform gegossen hat, nämlich als Piraten, wird das jetzt als relevant wahrgenommen von den anderen Parteien. Das finde ich an den Piraten wirklich interessant, weil sie damit gewissermaßen sich ja sehr gut integrieren, obwohl sie die ganze Zeit ein großes Schild vor sich hertragen und sagen, wir sind ganz anders. Und damit machen sie das dann aber wieder zu einem Teil des normalen Politikbetriebes.
Die machen so eine Art Spagat. Also einerseits nutzen sie, sag mal, traditionelle Mechanismen, indem sie eine Parteiform für ein sozusagen ein Gebiet, einen Ausdruck geben. Weil es eine Partei ist, wird das dann im Mediensystem wahrgenommen. Aber als Partei wollen sie dann wieder eine Menge anders machen, oder?
Ja, und das tun sie ja auf jeden Fall auch.
Tun sie ja auf jeden Fall auch. Also sind wir uns, glaube ich, einig, dass Thema Netzpolitik stand schon länger auf der Agenda. Es war bei vielen Parteien schon bewusst. Dadurch, dass es jetzt durch eine Partei in die Parlamente getragen wird, ist es in den Medien präsent. Das lässt sich besser verkaufen. Und der Handlungsdruck, würde ich es mal formulieren, auf die anderen Parteien ist gestiegen. Der war früher schon da, aber er ist jetzt gestiegen. Und das drückt sich ja darin auch aus, dass eben diese netzpolitischen Arbeitskreise, Diskussionsrunden, Splittergruppen in den Parteien größere Bedeutung bekommen.
Also ich glaube, das kann man so nicht sagen. Ob sie wirklich eine größere Bedeutung bekommen, sie haben auf jeden Fall mehr Aufmerksamkeit. Die Bedeutung würde ich davon mal abkoppeln. Mehr Aufmerksamkeit einfach deshalb, weil natürlich eine Partei, die in ein Parlament eingezogen ist mit ihrem relativ beschränkten Themenkreis, die ist natürlich ein Drohpotenzial, gar keine Frage. Da sieht man halt, wo Leute hingehen, wenn sie mit dem nicht zufrieden sind, was sie momentan im Angebot haben und dann halt eben auch nicht unbedingt eine nicht-demokratische Partei wählen wollen. Das wäre ja sonst die Alternative gewesen, beziehungsweise so eine klassisch-populistische Randpartei. Ist natürlich ein Drohpotenzial, allerdings fast alle von diesen Gesprächskreisen etc. sind ja schon länger am Laufen und zwar deutlich länger am Laufen. Also da gibt es sehr, sehr unterschiedliche Foren bei den jeweiligen Parteien. Es gibt auch schon seit einigen Jahren natürlich Politiker, die sich dieser Themen annehmen, nur es ist halt dort nur ein Thema unter vielen und nicht sozusagen das bestimmende Thema, wie es das bei den Piraten zum Beispiel ist. Das heißt sozusagen die Wahrnehmung und auch die Wertschätzung dieses Themas als relevant für Bürger, die hat sich jetzt vielleicht ein bisschen zumindest verändert. Was daraus die Schlussfolgerungen sein werden, ist natürlich eine ganz andere Frage.
Das können wir auch noch sehen, aber ich, also vielleicht ist so Katalysator oder so ein bisschen oder so ein Turbo oder sowas die richtige. Es gab schon vorher da und es ging langsam voran, aber durch die Piraten ist das Thema wichtiger geworden, beschleunigt worden, Christoph
Katz. Ja, da würde ich gerne ein bisschen dagegen halten, weil die Frage ist, was ist hier eigentlich das Thema? Mhm. Dass Netzpolitik wichtig ist, das war auch schon vor der Berliner Wahl klar, weil man ja durchaus gesehen hat, was durch Internetaktivitäten bewegt werden kann. Und da sind ja nicht ohne Grundgesetze auch zu Fall gekommen, was ich sicherlich auch dem Bundesverfassungsgericht zurechnen muss. Insofern vielen Dank nach Karlsruhe. Aber die Themen, um die es eigentlich geht, sind meines Erachtens andere, weil was die Parteien Piraten versuchen, ist erstens einen, ich sag mal, neuen Weg zu gehen zwischen einer direkten und einer indirekten, also repräsentativen Demokratie mit ihren Wahlverfahren und ihren Abstimmungsideen von Delegation und Rücknahme von Delegation. Was die Parteien Piraten versuchen, ist eine andere Art von Politikstil. Also ich sag mal vereinfacht, dass voreingenommene und wenig angreifbare einer bestimmten Tonalität zu ersetzen durch eine andere Art von Kommunikationsstil. Und das dritte ist sicherlich auch das Thema Netz, aber das wiederum eher im Sinne eines Betriebssystems.
Genau, also, da machen wir kurz einen kleinen Schlenker, weil du das erwähnt hast. Also das eine, was die Piraten bewegt haben, da haben wir jetzt ein bisschen drüber geredet, ist diese thematische Geschichte, die sie ein bisschen, den sie mehr Bedeutung verliehen haben.
Aufmerksamkeit.
Das andere, was sie ja vertreten, ist der Modus. Also wie machen wir Politik? Wie finden wir unsere Themen? Das hat Christoph Kappes gerade angesprochen. Die Themen haben wir angesprochen. Inwieweit wird denn dieser Modus von den anderen Parteien, sagen wir mal, ernst genommen, kopiert? Inwieweit ist der schon in die anderen Parteien eingesickert?
Ich glaube, also ich sehe das bisher wenig. Was ich momentan sehe, ist, dass mit dem großen Wahlerfolg der Piraten die Parteistrategen angesprungen sind, weil sie plötzlich gesehen haben, Moment mal, wir haben uns völlig verschätzt. Da sind Wählerstimmen, die hier gerade in großer Masse in eine Richtung fließen, wo wir sie nicht haben wollen. Und damit waren ja dann auch plötzlich die Geschäftsführer bei Twitter zu finden und verschiedene Dinge, wo ich sagen würde, das ist jetzt nicht reiner Zufall und auch nicht bloß der persönliche Geschmack von irgendwem, sondern da sind große Alarmblinkanlagen angesprungen, die gesagt haben, hier müssen wir uns drum kümmern. Und ob das aber tatsächlich mit der Erkenntnis zu tun hat, dass da politisch was Wichtiges verpasst wurde, weiß ich nicht genau.
Also das würde ich, glaube ich, schon annehmen. Ich glaube, das kann man niemandem absprechen, dass er auch einfach durch so ein Signal dazu gezwungen wird, wahrzunehmen, dass er gerade dort eigentlich von einem Zug überrollt wird, den er nicht hat kommen sehen. Ich glaube, das ist schon bei relativ vielen so der Fall. Und natürlich für diejenigen, die sich in den Parteien und auch in sonstigen Gremien damit beschäftigen, ist das natürlich schon so ein bisschen das, was du eben, Philipp, Turbo Booster genannt hast, so ein bisschen Rückenwind, dass man offensichtlich ein wichtiges Thema bearbeitet. Denn letzten Endes innerhalb von Parteien, von Fraktionen und allen anderen politischen Organisationsformen geht es ja auch immer darum, dass man etwas Wichtiges bearbeitet, was die anderen auch als wichtig wahrnehmen.
Ja, aber bleibt man da, über die Inhalte haben wir jetzt ein bisschen geredet, aber bleibt man bei dem Modus, also was Christoph Kappes anspricht, diese, sagen wir mal, Modifikation der repräsentativen Demokratie, mehr, sagen wir mal, auch technisch realisierte Basisdemokratie über sowas wie Liquid Feedback, sag mal, eine transparente parteiinterne Meinungsfindung. Das ist sicherlich nicht damit kopiert, dass Peter Altmaier von der CDU jetzt anfängt zu twittern. Das ist sicherlich mehr und das ist eine kulturelle Frage, mit der die anderen Parteien dazu kämpfen haben. Das Programm, das kann man schnell kopieren. Ein paar Absätze hat man, ein netzpolitisches Papier, ja, und dann ist man.
Das sehe ich auch nicht so einfach gemacht, wenn ich mir das angucke, welche Schwierigkeiten die haben.
Wir kommen auf die Themen gleich nochmal zurück. Ich wollte ganz kurz bei dem Modus bleiben, inwiefern der Modus, der Art und Weise, wie Piraten ihre Themen finden und Politik machen, inwieweit das schon bei den anderen Parteien angekommen
ist. Nee, auch das ist ja nicht im luftleeren Raum entstanden. Das darf man ja nicht ganz vergessen. Also die Piraten sind ja nicht eine Parteigründung gewesen, die ohne jedes Vordenken, also sozusagen aus dem Gar nichts gestartet wäre, sondern es gibt ja schon relativ lange Überlegungen dazu, wie man elektronisch Demokratie organisieren könnte etc. pp. Und das sind ja alles Debatten, die sind eigentlich traditionell hauptsächlich Ende der 90er geführt worden, welche Möglichkeiten es dort gibt und auch wo die Schwierigkeiten liegen, sowas wie elektronische Wahlen etc., was die alles für Probleme auch mit sich bringen. Das sind Debatten, die begleiten uns ja eigentlich jetzt schon fast 20 Jahre. Und da muss man auch ganz klar sagen, ja, da gab es auch viele Versuche, auch innerhalb der klassischen großen Parteien, dass man sagt, wir würden das gerne mal ausprobieren. Also erinnert sich heute sicherlich kein Schwein mehr dran, aber die Grünen haben vor Ewigkeiten mal in Baden-Württemberg einen virtuellen Parteitag gemacht und ähnliche Geschichten, wo man das mal ausprobiert hat. Aber das ist schon richtig lange her. Also ich weiß nicht mehr, wann, 2000, 2002 um den Dreh muss das gewesen sein. Solche Geschichten, solche Experimente gab es, aber natürlich gibt es einen ganz großen Hauptunterschied. Die Piraten sind eine neue Partei, die mussten sich erstmal grundsätzlich Organisationsformen geben, während man bei einer Partei, beispielsweise bei der SPD, mit ihren bald 150 Jahren auf dem Buckel, ja, da hat man die Organisationsstrukturen, die da sind und die auch ihre Berechtigung glauben zu haben. Und klar, der Ortsverein in Wanne-Eickel ist halt einer, der ist da und der hüpft jetzt nicht von alleine einfach mal so ins Internet, um dort irgendwelche Stimmen zu delegieren. Es gibt dort Systeme, die sind mehr oder weniger erprobt und haben sich mehr oder weniger bewährt. Trotzdem, klar, es wird versucht, zumindest in manchen Parteien wird versucht, ein bisschen breiter auf die Mitglieder zuzugehen, weil man ja auch sieht, dass man dort ganz klassisch Probleme hat mit seiner klassischen Mitgliederpartei.
Christoph Kapp ist dann Anne Roth.
Ich habe ein bisschen einen kleinen Protest bei der Formulierung, das sei nur ein Modus, was die Piraten versuchen. Mhm. Ich würde auch ungern weiter so über die Piraten sprechen, weil sie hier auch kein Vertreter am Tisch ist. Nach meiner Wahrnehmung geht es eigentlich darum, wie man mit einer Legitimationsproblematik in der modernen Gesellschaft umgeht. Wenn wir uns ein paar Fakten angucken, wie sinken die Mitgliederzahlen der Parteien, wenn wir uns angucken, wie thematische Deckung in den Ergebnissen der großen Parteien, wenn wir uns angucken, zum Teil sehr kritische Wahlteilnahmen, wenn wir uns angucken, Krisen, die auch ausgelöst sind durch die EU-Finanzkrise beispielsweise, wo Politiker auch ganz offen sagen, dass sie sich als überfordert sehen, dann haben wir schon ein gewisses Systemproblem. Und ich sehe das zunächst mal sehr positiv, dass die Piraten versuchen, hier neue Lösungen, experimentell auszuprobieren.
Auf jeden Fall.
Anna. Und das ist das, was in vielen Parteien noch nicht angekommen ist, jedenfalls nicht in der Breite.
Ich würde dem zustimmen. Ja, es ist nur zu einem Teil eine Formfrage. Also diese Geschichte mit einem digitalen Parteitag. Ich glaube, die meisten Parteien haben auch irgendwann schon mal einen digitalen Landes- oder Ortsverband ausprobiert. Die sind dann alle gescheitert und untergegangen.
Die existieren teilweise noch. Also die CSU hat einen, die SPD hat einen, die FDP hat einen. Ich glaube, wer keinen hat, ist
ja, aber also CDU. Spielt ja keine Rolle. Die Internet-Enquete selber hat ein Partizipations-Dings aufgesetzt. Ich weiß gar nicht genau, Liquid Feedback ist es, glaube ich, auch, was wenig Adhocracy, was wenig angenommen wird. Und ich finde, das zeigt sehr schön, es geht nicht nur darum, jetzt einfach das Althergebrachte zu digitalisieren, weil das auch nicht besser ankommt, sondern es geht darum, wirklich tatsächlich zu gucken, wie Entscheidungsprozesse innerhalb von Parteien so demokratisiert werden können, auch dass tatsächlich Mehrheiten innerhalb der Parteien, oder wenn jetzt Christoph gerade auf die Eurokrise das ganz große Thema aufgemacht hat, zu gucken, wie tatsächlich eine große Mehrheit von Bevölkerung mitgenommen werden kann in politischen Entscheidungsfindungen. Und da geht es jetzt nicht nur darum, dass man plötzlich einen Wahlcomputer irgendwo einsetzt, sondern tatsächlich, wie die Prozesse der Meinungsbildung umstrukturiert werden können. Und das ist tatsächlich ein Thema der Piraten, was ich auch wesentlich relevanter finde als die Frage, ob das jetzt per E-Mail oder per Zettel passiert.
Ganz klar.
So, das sehe ich auch so. Kommen wir mal nochmal auf die Themen zurück, wenn man jetzt sich so, wir scheinen uns ja einig zu sein, dass der Modus, über den wir jetzt geredet haben, so diese Art, dass das schwer ist für so uralte Parteien zu übernehmen und zu kopieren. Das ist nicht damit getan, dass da auf der Webseite dann irgendwie so ein Abstimmungstool installiert wird oder so. Das ist sicherlich mehr. Das ist eine kulturelle Frage. Das wird länger dauern als also Adaption von bestimmten Themen und von bestimmten Thesen. Die allerdings, haben wir gesagt, kann man auch schon beobachten. Also diese netzpolitischen Arbeitskreise, Diskussionsrunden etc., die gibt es schon länger. Die haben jetzt mehr Bedeutung, mehr Gewicht. Die Netzpolitiker in den Parteien finden mehr Gehör. Mich würde mal interessieren, wo seht ihr denn so einen Konsens? Also wenn man sich die Grünen anguckt, die Netzpolitiker, die SPD, die CDU, was sind so Sachen, auf die sich die Netzpolitiker dieser Parteien einigen können? Gibt's da, oder ist das auch total disparat?
Es gibt tatsächlich relativ wenige Sachen, wo sie sich sehr einig sind. Es gibt aber Dinge, da sind sie es. Und das ist vor allem die Frage der Wichtigkeit dieser Thematik. Wenn man sich mit vielen anderen Parlamentariern, die eben sich nicht mit diesen Themen beschäftigen, unterhält, dann sieht man eigentlich sehr häufig eine sehr, sehr große Ignoranz gegenüber diesem Thema und wie weit das eigentlich in unser aller Leben eingreift, beziehungsweise auch noch eingreifen wird. Die Frage von Digitalisierung im weitesten Sinne. Dass wir halt schon schauen müssen, welche Strukturen wir dafür wollen und wie das alles in Zukunft überhaupt funktionieren kann, wenn Gesellschaften und tatsächlich auch ganz praktisch solche Dinge wie der Herzschrittmacher, die Heizung etc. pp., wenn das alles vernetzt und digital funktioniert, dass man sich mit diesen Dingen beschäftigen muss und dass das nicht nur ein kleines Thema unter vielen ist, sondern dass wir dort einfach vor einem relativ großen Umbruch stehen, beziehungsweise eigentlich mittendrin stecken.
Ja, aber ist das wirklich schon alles, auf das Sie sich einigen können? Also die Vorratsdatenspeicherung ist so das ganz große Thema. Da hat die SPD jetzt wie ich finde, relativ rückwärtsgewandten Beschluss gefasst.
Also es ist natürlich
immer sehr höflich formuliert.
Es ist ziemlich schwierig sozusagen da allgemein irgendwo einen Konsens zu suchen, denn tatsächlich ist es so, dass da auch innerhalb der Parteien einfach extrem große Gräben verlaufen, auch unter den jeweiligen Netzpolitikern verlaufen dort ziemlich große Gräben. Also beispielsweise manche in der CDU lehnen eine Vorratsdatenspeicherung komplett ab, während andere in anderen Parteien sich das wiederum durchaus vorstellen können, wo man das eher jetzt nicht erwarten würde. Das heißt, diese Gräben verlaufen eigentlich nicht entlang der klassischen Parteilinie unbedingt, sondern es ist innerhalb der Parteien divers und dann nochmal innerhalb der Netzpolitiker sehr divers, was dort eigentlich wünschenswert ist. Und das ist eigentlich eine ganz schöne Sache, denn wir sind langsam an einem Punkt angekommen, an dem wir nicht mehr darüber reden müssen, ob das Netz wichtig ist, sondern wir sind an dem Punkt angekommen, an dem wir entscheiden können, in welche Richtung es denn laufen soll.
Und das zeigt sich ja zum Beispiel auch an der Internet-Enquete. Also ich glaube schon, dass dieses Bild in gewisser Weise stimmig ist, zu sagen, die Netzpolitikerinnen und Netzpolitiker in den Parteien, die kämpfen fast gemeinsam gegen den Mainstream ihrer Parteien, der das nicht versteht und der das nicht will, aus unterschiedlichen Gründen. Also da gibt es durchaus Ähnlichkeiten. Auf der anderen Seite hätte man gedacht, gut, dann können sie ja jetzt in der Internet-Enquete gemeinsam bestimmte Dinge voranbringen. Und das funktioniert ja ganz offensichtlich überhaupt nicht. Die blockieren sich nach Kräften gegenseitig. Alle, mit denen ich bisher gesprochen habe, sagen, das ist im Grunde fast gescheitert. Wir kommen da zu nichts. Wir enden permanent im Patt. Und das hat natürlich mit politischen Unterschieden zwischen den verschiedenen Parteien zu tun. Und also sehr schön fand ich, gestern hat ja eine Debatte im Bundestag stattgefunden. Da ging es um Sicherheit in sozialen Netzen. Und selbst da ist es so, dass die Grünen also einen Antrag vorgelegt haben und der Einstieg von Halina Wawrzyniak von den Linken war, dass sie gesagt hat, ja sehr schade, wir hätten ja gerne den Antrag unterstützt, aber die Grünen wollten uns ja nicht dabei haben. Also ein unglaubliches Gehake untereinander, wo ich denke, das ist echt unnötig und verärgert, glaube ich, auch viele.
Christoph Kappes. Ich sitze hier ein wenig unruhig, weil ich glaube, dass ein paar Fragen einfach, also ich nehme das einfach anders wahr. Für mich ist Netzpolitik kein geschlossener Gegenstand, sondern zerfällt in ganz viele verschiedene 4, 5 unterschiedliche Gebilde. Und wenn ich mir das anschaue, dann gibt es sicherlich unter den sogenannten Netzpolitikern eine Tendenz, sag ich mal, Überwachung und Steuerung des Informationsflusses eher abzulehnen. Also bis zum CSU-Net, die ja gerade beschlossen haben, dass sie die Vorratsdatenspeicherung ablehnen.
Okay, auch
die
das CDU ist sozusagen ein Punkt, auf den ich mal so raus wollte, dass ein bisschen Konsens herrscht. Ne?
Ja, genau. Auch der Arbeitskreis Netzpolitik der CDU ist ja auch relativ weit gegangen, für Verhältnisse der CDU hier in Pro und Contra nach außen zu kommunizieren. Also zu sagen, hier gibt es unterschiedliche Meinungen.
Was noch?
ich denke, die Tendenz betrifft diesen gesamten Komplex Vorratsdatenspeicherung, Netzsperren, Deep Packet Inspection, Staatstrojaner etc. pp.
Es gibt noch ein Feld, was mir gerade eingefallen ist, nämlich das Urheberrecht, wo auch alle sagen, es ist extrem reformbedürftig, ja. Aber dann die Schlussfolgerungen daraus sind wieder sehr unterschiedlich.
Wenn wir dann zu anderen Themen kommen, wie Grundversorgung, dann redet man über solche Dinge wie Access oder Bandbreiten, aber meines Erachtens mit dem falschen Scope. Also die Frage ist ja viel größer, nämlich wie müsste das Internet als Infrastruktur aussehen für viele, viele Bereiche dieser Gesellschaft. Ja. Wenn es um Fragen wie Urheberrecht geht, geht, glaube ich, der Riss eher quer durch die Parteien. Wenn es um Fragen wie Privatheit, sag ich mal, ein modernes Verständnis von Privatheit und Datenschutz geht, geht der Riss auch eher quer, wobei ich insgesamt das eher für konservativ halte, die Haltung, also auch bei den Grünen sehr datenschutzorientiert, was ich nicht böse meine, sondern das kann man natürlich als Autonomie- und Grundrechtsposition vertreten.
Was meinst du mit quer durch die Parteien? Sind sich die Netzpolitiker da einigermaßen einig oder sind die auch sind Grüne und Linke und SPD?
Das wäre der nächste Punkt, weil ich halte diese Frage für irrelevant, weil wer sind denn die Netzpolitiker? Das sind die Leute, die sich von Netzpolitik angezogen fühlen und infolgedessen haben netzpolitisch Aktive a priori eine andere Einstellung als nicht netzpolitisch Aktive. Insofern hat es keinen Sinn, einen Gegensatz zu konstruieren zwischen den Parteien und ihren Netzpolitikern, weil sich eben dort in dieser Netzpolitik die Leute finden, die andere Auffassung haben, sonst würden sie sich nicht engagieren.
Na, ich finde es trotzdem nicht ganz irrelevant, weil es mir darum geht, wo wir jetzt so lange schon über Netzpolitik diskutieren und diese Netzpolitiker in den Parteien jetzt mehr Bedeutung bekommen, geht es mir einmal, finde ich einmal interessant, diese Netzpolitiker, wenn die sich schon einig sind, dass das Netz wichtiger wird und wir müssen was tun, etc., etc., rumzugucken, okay, diejenigen, die sich in den Parteien dafür engagieren, worauf können die sich so untereinander einigermaßen einigen? Das sind sicherlich diese ganzen Netzkontrollen, wo sie relativ bisschen Urheberrechtreform sehen auch alle als sehr notwendig an. So, und dann?
Ja, aber da schon nicht mehr in welche Richtung, ne?
Genau. Aber die Grundsätzlichkeit der Reformbedürftigkeit haben alle anerkannt.
Genau, ich meine, dass wir dann erst am Anfang der Diskussion sind, ist ja völlig klar, ne? So, und dann gibt es nämlich nochmal diesen anderen Spalt, auf den wir jetzt auch mal zu sprechen kommen können, ist, und der sich ja auch in der Internet-Enquete zeigt, nämlich, dass es sozusagen dass die Parteien intern total gespannt sind. Also ich sehe das eher so, dass diese Netzpolitik an den Parteien zerrt. Und da gibt es so den, sagen wir mal, eher konservativeren, behäbigeren Flügel, was wahrscheinlich die Menge ausmacht. Und dann gibt es so ein bisschen diesen progressiveren Flügel, das sind die Netzpolitiker. Und da gibt es, das hat es ja auch schon mehrmals angeklungen, große Unterschiede und große Spannungen, die sich wahrscheinlich auch in der Enquete nämlich genau zeigen, oder? Ist das nicht so? Oder was sind die Folgen davon in euren Augen?
Ich glaube,
Christoph Kass. Also für mich ist das, was wir hier beobachten, da gibt es, glaube ich, gar nicht so sehr einen Dissens. Für mich ist die Frage, was ich aus der Beobachtung schließe. Yeah. Weil was wir eigentlich mit der Digitalisierung finden, ist Disruption in ganz vielen Bereichen. Und für mich ist die Frage generell, ob Parteien, so wie sie ausgelegt sind, überhaupt der richtige Rahmen sind, um disruptive Prozesse in der Situation zu begleiten. Parteien sind, wenn sie den Anspruch haben, Volkspartei zu sein, immer darauf ausgelegt, möglichst in die Breite Leute mitzuziehen, sind mit ihren Meinungsbildungsprozessen jetzt auch nicht gerade die schnellsten, haben historische Flügelkämpfe zum Teil. Deswegen halte ich die Sicht einer Parteiensicht ohnehin schon für schwierig, diese Thematik. Ich glaube auch, dass wenn man mal ganz genau bei den Grundwerten der Parteien schaut, und ich glaube, dass ich dafür die CDU sagen kann, dass es da kein Selbstgänger ist, welche Positionen man vertritt, dass man, wenn man ganz sauber von den Grundwerten aller Parteien kommt, man nicht immer sicher ist, was das richtige Ergebnis wäre. Und deswegen glaube ich, dass wir sogar unter der Haube eine tektonische Verschiebung von Grundwerten haben, die parteiübergreifend ist und die zu solchen Konflikten führt.
Das muss man mal erklären, das ist mir ein bisschen zu abstrakt.
Naja, wenn man sich fragt, welche Meinung sollten Grüne mit ihrer historisch ökologisch nachhaltigen Position zu Fragen wie
Urheberrecht
haben, dann landet man, glaube ich, relativ schnell im Wald. Da werden wahrscheinlich grüne Netzpolitiker sofort protestieren und sagen, das sei ganz einfach logisch ableitbar seit dem Programm von XY. Bei der CDU wird es genauso sein, aber wie sieht denn bitte eine christliche Netzpolitik aus? Das ist nicht einfach. Und ich glaube, das liegt einfach auch daran, dass die Fragestellung falsch ist.
Also ich glaube, das kann man tatsächlich noch ein bisschen weiter explizieren. Also was Christoph gerade angesprochen hat, ist ja schon die Frage. Also es gab in der CDU lange Zeit diese Strömung des klassischen Verfassungskonservatismus, dass man wirklich die Grundwerte der Verfassung als solcher versucht, so stark zu bewahren, wie es geht. Und das, was auch einen relativ interessanten Freiheitsbegriff mit beinhaltet, der ursprünglich hauptsächlich eigentlich als Abwehrfreiheit gegenüber dem kommunistischen Bollwerk im Osten verstanden wurde. Aber tatsächlich, dieser Freiheitsbegriff hat doch ein relativ... Also einige relativ interessante Aspekte auch gezeitigt, nämlich wirklich die Frage, wie viel Freiheit muss der Staat garantieren, wie viel Freiheit kann er garantieren? Ich meine, Böckenförde ist jetzt nicht gerade unbedingt als Linksradikaler verschrien, der ehemalige Verfassungsrichter, der aber mit seinem Böckenförde, wie heißt das korrekt, Theorem, glaube ich, das ja auch sehr schön formuliert hat, dass der Staat die Grundwerte nicht garantieren kann, die, auf denen er selber beruht. Das heißt, dieses anzuerkennen wäre eine sehr, sehr konservative Position eventuell, vielleicht auch eine sehr christliche Position, aber trotzdem ist die Wahrnehmung solcher Positionen innerhalb der Union zum Beispiel heute sehr, sehr ausdifferenziert, unterschiedlich und da werden sehr, sehr unterschiedliche Prämissen von unterschiedlichen Politikern einfach auch ausgefochten und was das jetzt ist, ob das jetzt christkonservativ ist oder ob das tatsächlich eher inzwischen eine grüne Position ist oder eine FDP-Position, finde ich tatsächlich auch sehr, sehr schwierig zu beurteilen, auch deshalb, weil die Parteien da häufig ein sehr buntes Bild abgeben.
Aber das, was Christoph hier anspricht, dass ob die Parteien sozusagen noch das richtige, die richtige Schüssel sind, um diese Inhalte zu verhandeln, finde ich, das sieht man auch daran, dass diese Zentrifugalkräfte, die diese Netzpolitik ausübt, ne? Da sind dann da so die progressiven Netzpolitiker und der Rest der Partei, der schlurft so hinterher. Und es splittern sich, die Folge finde ich davon ist, dass sich sozusagen so parteinahe zivilgesellschaftliche Gruppen abspalten. Also wir sehen das bei der digitalen Gesellschaft, sagen wir mal, grünnah ist, ja, aus diesem Kontext kommt.
Viele handelnde Personen, ja.
Genau, viele handelnde Personen kommen daher. Wir sehen das bei dieser Initiative D64, wo sehr viele SPD-Politiker drin sind, die sich auch als SPD-nah bezeichnen, aber irgendwie nicht zu dieser Partei halt gehören. Und das scheint mir doch eine Folge davon zu sein, dass diese Netzpolitiker sich offensichtlich auch in der Parteien ja nicht mehr komplett aufgehoben fühlen.
Ja, aber das haben sie ja noch nie gemacht. Das ist ja der Witz an der Geschichte. Also es gab eine Zeit, das war so die Frühphase dieser Kontaktgewinnung zwischen Netzpolitik und Parteien. Da hat man die armen Irren einfach machen lassen. So könnte man das, glaube ich, ganz gut bezeichnen. Also man hat diese paar Spinner, die sich da für das Internet interessiert haben, hat die halt aufschreiben lassen, was die für richtig hielten. Man kannte sich ja damit selber auch nicht aus. So, aber jetzt langsam kommt es halt an einen Punkt, wo es relevant wird. Denn es könnte irgendwann mal eventuell tatsächlich auch wahlentscheidend sein. Und jetzt fängt es dann natürlich an, dass man sich intern darum streitet. Man hat das sehr gut gesehen bei der SPD um die Vorratsdatenspeicherung, bei den Grünen um die Reform des Urheberrechts, was man denn dafür propagiert. Bei der CDU wird man da, glaube ich, auch noch den ein oder anderen Spaß auszufechten haben. Bei der Linkspartei weiß ich es ehrlich gesagt nicht, wo da tatsächlich die großen Gräben verlaufen. Aber spätestens in dem Moment, wo es dann diesen Konflikt gibt zwischen den Kulturpolitikern und den Netzpolitikern, um die Frage, wie jetzt mit Urheberrecht umzugehen ist, wird es wahrscheinlich selbst in der Linkspartei Streit geben, aber da bin ich jetzt nicht der absolute Experte für.
Also für mich ist das eine Grundwertediskussion, die dahinter steht. Mhm. Es gibt verschiedene polare Skalen, beispielsweise Freiheit versus Sicherheit. Vom Nachtwächterstaat bis hin zur Daseinsvorsorge, das wäre die nächste Skala. Es gibt eine Skala von wie stark reguliere ich Wirtschaft? Das zeigt sich dann bei der Netzneutralität der Konflikt.
Und beim Datenschutz?
Die einen mehr, die anderen weniger. Und es gibt eine Frage, wie weit bin ich bereit, Datenschutz und, ich sag mal, Datensphären zu hinterfragen. Es gibt natürlich die Frage Freiheit versus Sicherheit, die dann sehr stark bürgerrechtsgeprägt ist. Und ich glaube, das ist auch der historische Kern der sogenannten Netzpolitik. Mhm. Deswegen tue ich mich mit dem Begriff so schwer, weil ich glaube, dass er den Fokus in die falsche Richtung lenkt. So, und wenn ich merke es bei Diskussionen, dann wenn ich die Frage stelle, was ist Fortschritt beispielsweise, so eine einfache Frage, dann bekomme ich Stirnrunzeln, Rückfragen, Diskussionen und das merke ich mit allen Parteien und Führungskräften in Parteien, mit denen ich spreche. Ich glaube, wir sind uns selber nicht so recht im Klaren. Das gilt ja sogar für mich persönlich an manchen Stellen. Ich will da gar nicht anklagend wirken, was ich eigentlich für Fortschritt halte. Also wo soll diese Gesellschaft in, sagen wir mal realistisch, 10 Jahren stehen? Das zieht sich in einzelne Fragen runter. Also beim Datenschutz die Frage, welche Dienste gäbe es im Internet, die wir uns wünschen? Diese Frage stellt ja schon kaum jemand. Und wenn es dann um Self-Tracking und Self-Optimizing und solche Bewegungen geht, dann erntet man das Stirnrunzeln, ohne dass man vielleicht unbelastet prüft, was in 10 Jahren sein könnte.
Ich finde das einen wichtigen Punkt. Also diese Vorstellung davon, dass sich diese netzpolitischen Themen an diesem Grundwerteraster der Parteien letztlich ausrichten. Und ich frage mich, was das aber dann in der Praxis bedeutet. Also verändern die Parteien jetzt auch sozusagen das, was sie für Freiheit und Sicherheit, also diese Definition dieser beiden Werte, das Verhältnis dieser beiden Werte, verändern sie das gerade? Wenn ja, wie? Oder bleiben diese Koordinatensysteme im Prinzip so bestehen und sie richten halt diese netzpolitischen Themen wie Datenschutz, Urheberrecht etc. sind gerade dabei, das da einzusortieren in ihr Grundsystem?
Ich finde die Fragestellung, inwieweit sozusagen die historische Entwicklung der Parteien und was deren grundsätzliche Ideen ist, ich kann der nicht so richtig folgen, weil das ist so ein bisschen die Frage, ähnlich wie wenn ich mich mit Leuten, die in der Kirche stark engagiert sind, unterhalte über die Rolle der Kirche heutzutage, die mir erklären, dass die Bibel ein wirklich großartiges Werk ist mit ganz wichtigen Dingen drin, wo ich sage, ja, aber in den letzten 2000 Jahren hat sich die Kirche in eine ganz andere Richtung entwickelt, sowohl die evangelische wie auch die katholische. Und so ähnlich geht es mir mit den Parteien auch, wo ich sagen muss, irgendwie die ökologische Haltung der Grünen, finde ich, im Bereich Netzpolitik, kann ich da nur zu einem Teil als relevant anerkennen. Das spielt da in dem Fall für mich keine Rolle. Viel interessanter, also muss ich sagen, finde ich, die Auswirkungen, die Netzpolitik für Parteipolitik jetzt hat. Und das ist ein Clash der Kulturen. Ja, das ist wirklich, finde ich, spannend und teilweise auch beunruhigend zu sehen, wie da eine große soziale Bewegung, die vielleicht auch nicht eine ist, sondern verschiedene Füße hat, durch die Politik rollt. Ja, also immer wieder kann ich nur sagen, dieses Transparent, was irgendwann bei einer der Freiheit statt Angst Demonstrationen hochgehalten wurde, ihr werdet euch noch wünschen, wir wären Politik verdrossen. Das, finde ich, sagt ganz viel aus darüber, welche politische Kraft da drin steckt, die auf die Parteien trifft, die jetzt erkennen, okay, wir haben da ein Problem, spätestens, wie gesagt, seit dem Wahlerfolg der Piraten. Und ich erkenne da aber wenig inhaltliche Bereitschaft, sich tatsächlich mit diesem, ich würde sagen, demokratischen Phänomen auseinanderzusetzen, sondern ich sehe vor allen Dingen, und das ist ja das Problem der Parteien, und genau das ist, glaube ich, auch eines der Ziele der Piraten, die sagen, wir können mit dieser Politikform, in dieser Form kommen wir nicht mehr weiter. Und die etablierten Parteien reagieren aber mit etablierten Politikformen darauf und gucken nur, wie sie das jetzt umlenken können in der Form, dass sie nicht untergehen. Die FDP ist da ein klägliches Zwischenergebnis. Und die anderen sehen mit Angst auf die FDP, also die kleineren zumindest, und fragen sich, wie können wir das in unsere Form, in unsere etablierte, mehrheitlich sehr hierarchische Form Politik zu machen, integrieren. Und da sehe ich im Moment wenig Bewegung und wenig Bereitschaft bei den etablierten Parteien, tatsächlich umzudenken, anzuerkennen, dass sich Demokratie im Moment in einer Weise weiterentwickelt, die mit diesen etablierten Formen nicht mehr zu machen ist.
Und glaubst du das denn, dass diese Themen in die bestehenden Parteistrukturen einsortiert werden können, oder müssen die sich einfach grundlegend ändern, und wenn ja, wie?
Also ich glaube, die Themen lassen sich schon, also das tun sie ja alle ja. Sind irgendwie am Diskutieren, und die Grünen haben jetzt einen Parteitag und die SPD hat irgendwo, also alle Parteien haben so ihre verschiedenen Formen von Beschlüssen und behaken sich jetzt, wer jeweils wo die Ersten waren, und lassen das von ihren PR-Agenturen schön verkaufen. Also, oder weniger schön. aber die Bereitschaft tatsächlich anzuerkennen, dass, oder andersrum, ich sehe sogar die Fragestellung, wo ich das beobachten kann, fassungsloses davorstehen, da sind diese jungen Leute, die wollen irgendwas, wie können wir die integrieren, und die wollen aber nicht bloß einfach Mitglied in unserem Jugendverband werden, sondern die wollen was anderes. Und wie geht das? Und die Antwort auf die Frage haben die, glaube ich, noch nicht gefunden.
Da muss ich aber doch mal ein bisschen dazwischengrätschen, noch mal die Parteien auch ein bisschen in Schutz nehmen, denn ich sag mal, so ätzend sie sind, so gut sind sie gleichzeitig auch. Ja, also Parteien sind grundsätzlich erstmal unglaublich ätzende Vereine. Insofern, als dass sie einfach unglaublich langweilig, unglaublich formalisiert und so weiter sein können. Also ich sage jetzt nicht in jedem Fall und in jedem Umfeld sind, aber ich sag mal, dieser Prozess der Politikgerinnung und Gewinnung ist ja einer, der ist unglaublich langsam, er ist unglaublich zeitraubend, der macht auch sowas von überhaupt gar keinen Spaß. So, und die Piraten haben das Riesenglück gehabt, dass sie sozusagen mit nichts anfangen konnten. Da gab es nicht die Sachen, aber wenn man sich dann anschaut, eine Diskussion wie zum Beispiel, wir brauchen jetzt intelligente Stromnetze, wir wollen aus der Kernkraft raus. So, intelligente Stromnetze heißt was? Heißt das Smart Meter? Heißt das Haushaltsprofile? Welche Daten sozusagen anfallen? Wer darf sie bekommen? Was heißt das für Datenschutz etc. pp.? Für die Grünen ist das eine ganz, ganz spannende Debatte mittelfristig. Sie wird nicht ernsthaft geführt, meines Wissens, weil sie einfach auch sehr, sehr schwierig zu führen ist und dort auch, glaube ich, soweit ich weiß, an technischem Wissen teilweise etwas weniger vorhanden ist in dem Bereich. Aber klar, das sind solche Stellen, da merkt man jetzt, wie diese verschiedenen Positionen aufeinander knallen. Bei der SPD wird das mit dem Bereich von Digitalisierung von Arbeitswelt, wird das unglaublich knallen. Gewerkschaften haben jahrelang für Arbeitnehmerschutz gestritten, haben gesagt, naja, also Heimarbeit ist nur der Versuch des Arbeitgebers, dass man dort eben keine Büroplätze vorhalten muss und keinen Arbeitsschutz machen muss und man will die Leute alle nur ausbeuten. Und inzwischen gibt es halt Menschen, die sagen, ey, ich würde aber ganz gerne von zu Hause aus arbeiten. Also sozusagen diese Themen, die fangen jetzt an zu knallen und das ist ganz interessant zu beobachten. Nur tatsächlich, wenn man es so macht wie die Piraten und sagt, wir haben von vielen Sachen keine Ahnung, dann ist es einfacher, als wenn man bereits Positionen hat, mit denen man jetzt kollidiert.
Ja, aber das sind ja sozusagen, Anne und du, ihr redet jetzt über zwei unterschiedliche Sachen. Anne redet so ein bisschen über, was ich immer so Modus nenne, also wie wird Politik gemacht, wie organisieren wir eine Partei, wie machen wir die Meinungsfindung und du redest darüber, wie finden diese neuen Inhalte Eingang in bestehende Programme.
Das hat aber auch miteinander zu tun, denn der Modus scheitert ja genau daran, dass zum Beispiel Thema Urheberrecht, in den verschiedenen Parteien Leute sagen, das muss modifiziert werden. Die eher netzpolitisch Engagierten sagen, das Urheberrecht in der Form, das geht so nicht. Und die prallen dann in den etablierten Parteien auf die Kulturpolitiker, die sagen, Schutz der Kreativen, das muss so bleiben. Und also das finde ich, das trifft sich schon mit dem, was Falk gesagt hat. Da gibt es einfach andere politische Positionen, die da sind und die müssen jetzt miteinander eine neue Lösung finden. Das Problem haben natürlich Leute, die sich nur mit Netzpolitik befassen, nicht, weil die sich zum Beispiel für die Position von Gewerkschaften in der Regel erstmal nicht so interessieren.
Exakt. Also das ist genau das Gleiche, wenn du sagst, guck dir die Gründungsgeschichte der Grünen an, alle für ökologischen Wandel und so weiter. Ja, ein Grundkonsens ist da, über die genaue Ausgestaltung ist dann auch dort wieder sehr viel Diverses im Umlauf gewesen. Aber sozusagen, es gab einen Grundkonsens, in die Richtung will man laufen. So. Und jetzt ist das eine Vollpartei geworden, hat wirklich wesentlich breiteres Spektrum und da sind sie sich dann nicht wieder alle einig, ist doch klar. Und genauso wird das in der Netzpolitik auch weitergehen, das wird sich ausdifferenzieren. Und dieser Modus, von dem du jetzt sprichst, sozusagen, der hängt ja ganz eng damit zusammen. Du bist dir bis zu einem gewissen Punkt einig. So lange trägt dieses Konstrukt. Und was ist dann?
Also ich würde da gern die Piraten rausnehmen, insofern als dass ich die Piratenpartei nur formell, also was heißt nur, also formell für eine Partei halte, materiell haben sie aber einen anderen Anspruch. Also während ich eben gesagt habe, die herkömmlichen Parteien, CDU, CSU, SPD, FDP, Grüne, sind durch ihr Wertesystem an sich definiert oder wollen sich darüber definieren, habe ich auch gesagt, sollten sich bitte auch darüber definieren, weil ansonsten erzeugen sie für den Wähler zufällige Ergebnisse. Das kann ja nicht sein, dass ein SPD-Wähler bald zum Zeitpunkt der Wahl nicht weiß, was er am Ende bekommt, wenn er das Bändchen aufmacht. Das gilt ja auch für andere, pardon. Ist es bei den Piraten so, dass sie meines Erachtens sich schon Pragmatismus auf den äußeren Parteiaufkleber geklebt haben und eben darauf setzen, dass durch einen inneren Meinungsbildungs- und Entscheidungsmechanismus die Flügelkämpfe, die woanders außerhalb der innerhalb der Parteien ausgetragen werden, bei ihnen ausgetragen werden.
Ja, das glaube ich halt auch. Also den Punkt sehe ich ja auch, dass jetzt in die Parteien neues, in die traditionellen, in die etablierten Parteien neues Konfliktpotenzial reingetrieben wird. Christoph Kappes hat das damit beschrieben, dass neue Themen eingenordet werden müssen an diesem bestehenden Wertesystem. Praktischer heißt es, wie lässt sich Arbeitsschutz mit Digitalisierung etc. in Verbindung bringen. Aber da finde ich dann doch eine wichtige Frage. Bei den Piraten gibt es ja auch Differenzen. Also wer sich den Parteitag zum Urheberrecht angehört hat, da gab es auch unterschiedliche Positionen. Klar. Und ich frage mich halt, oder frage Anne, kann man diese Differenzen, die sich jetzt auftun zwischen Netzpolitikern und in den etablierten Parteien und dem Rest der Partei, können die mit den bisherigen Mitteln der Meinungsfindung parteiintern, können die gelöst werden oder müssen die daran scheitern, an dieser Spannung? Puh. Oder müssen die sich einfach wirklich neue Prozesse überlegen? Müssen die sich einfach öffnen, um zu überleben in diesem Spannungsfeld?
Das würde ja voraussetzen, dass die Netzpolitik oder die netzpolitischen Formen oder Inhalte das allein Glücklichmachende sind. Ja. Soweit würde ich nicht gehen, auch wenn ich da persönlich große Präferenzen habe. Aber ich vermute, dass es nötig sein wird, Kompromisse zu finden und wo die dann tatsächlich liegen, zum Beispiel beim Urheberrecht, aber auch zum Beispiel im Bereich Innenpolitik, ja, also wo sich da die CDU zum Beispiel dann hinbewegen wird in der Spaltung zwischen Freiheit versus Sicherheit, bin ich sehr gespannt. Ich bin da durchaus pessimistisch, aber ich glaube, es geht gar nicht anders, als dass die Parteien eben wie gesagt, Kompromisse finden werden. Ich befürchte, es wird im Zweifelsfall auf Mehrheitsentscheidungen hinauslaufen, die dann im Zweifelsfall die Netzpolitiker und Netzpolitikerinnen eher im Regen stehen lassen. Und dass da ein weiter langer Weg vor uns liegt, wo immer wieder dann eben von außerhalb der Parteien notwendig sein wird zu sagen,
wir machen
und vor allen Dingen macht was anderes, denn ja, wir wollen was anderes. Und was da dann aber, finde ich, auch noch eine Rolle spielt, da sind wir noch gar nicht drauf zu sprechen gekommen, ist, wenn wir bei Demokratie und Mehrheitsbildung und Mehrheitsmeinung darauf zu sprechen kommen, würde ich sagen, dass das, was momentan durch diese sehr engagierte netzpolitische Bewegung oder Bewegungen transportiert wird, ja auch nur einen bestimmten Teil von Bevölkerung repräsentiert, ne? Die jungen Männer unter 30. Und die sich mit vielem außerhalb ihres Selbst nicht beschäftigen. Und da sehe ich ein großes Defizit, was aber, finde ich, in den Parteien dann wiederum zur Sprache kommt und deswegen so ein bisschen andeutet, dass das noch ein sehr langwieriger Prozess sein wird.
Was meinst du mit dem Defizit? Was hast du da im Kopf?
Ich sehe, dass in diesen netzpolitischen Bewegungen natürlich vor allen Dingen erstmal die Bedürfnisse von jungen Männern mehrheitlich akademisch gebildet, die keine Schwierigkeiten haben, auch sich mit digitalen Meinungsbildungsprozessen auseinanderzusetzen und dem, was sich daraus ergibt, aber was natürlich überhaupt nicht berücksichtigt, dass es Menschen gibt, die einfach andere Bedürfnislagen haben, weil sie vielleicht nicht den Zugang zum Netz haben, weil sie nicht die Zeit haben, sich so intensiv damit zu beschäftigen, die keine Freiberufler sind, die auch tagsüber sich irgendwo bei Twitter Meinungen bilden können. Und da gibt es, glaube ich, ganz, ganz viele Beispiele, die da einfach nicht ausreichend repräsentiert sind.
Ja. Wobei da würde ich sofort zustimmen. Nur eine kleine Anmerkung dazu. Das Interessante ist, wir reden dann immer davon so, als ob das was total Neues wäre. Aber wenn du dir anguckst, wie Selektionsprozesse innerhalb von Parteien und klassischer Parteipolitik laufen, dann wirst du tatsächlich auf erstaunlich ähnliche Phänomene stoßen. Du wirst feststellen, dass, ich glaube, es gab innerhalb der letzten 12 Jahre genau einen Müllwerker, der mal im Bundestag saß. Der Großteil sind Juristen, Pädagogen und ähnliche Studierte. Ja. Und die alle haben, also fast alle von denen haben ihre politische Laufbahn eben sozusagen in dieser Sozialisationsphase angetreten, in der man heute eigentlich die Netzpolitiker sozusagen eher verorten würde. Also sozusagen jünger, männlich und so weiter. Das ist ganz interessant. Das ist eigentlich ein Spiegelbild davon nochmal. Also da läuft doch sehr, sehr viel sehr, sehr ähnlich. Es ist trotzdem genauso problematisch.
Ja. Ich würde aber trotzdem die letzten Minuten auch nochmal darauf verwenden wollen, eben zu gucken, was ist denn so unter den Tisch gefallen. Also wir reden jetzt über Vorratsdatenspeicherung, Netzsperren, Datenschutz, Urheberrecht, so das sind so die großen, so ein paar große Themen, die heute Netzpolitik bedeuten. Was sind denn Themen, die ja noch da in dieser Diskussion nicht berücksichtigt wurden? Also du hast es zum Teil angesprochen, es sind so bestimmte Interessengruppen, bestimmte Bevölkerungsgruppen, die sich da zu Wort melden und ihre Interessen formulieren. Was fällt da thematisch? Naja, also unter den Tisch. Also
es gibt komplette Themenkomplexe, die einfach noch nicht anständig behandelt sind. Das ist zum Beispiel dieser ganze Zusammenhang von Verfügbarkeit von Wissen, von Bildung. Das ist ein Themenbereich, der ist kaum ausdifferenziert diskutiert worden.
Was heißt das? Also man Open Source Schulbücher?
Das heißt zum Beispiel Open Educational Resources, ja, also tatsächlich Open Source Schulbücher, aber auch einfach Lehrmaterialien. Natürlich müssen wir mal drüber nachdenken, ob so ein System wie das, was wir Universität nennen, ja, um ein Beispiel zu nehmen, gilt aber auch für alle anderen Bildungsinstitutionen, ob so ein System tatsächlich sinnvoll ist heutzutage noch. Denn sind wir ehrlicher, also die Dozenten, die an den meisten Universitäten verfügbar sind, sind relativ gesehen deutlich schlechter als zum Beispiel die Leute, die in Princeton oder Harvard lehren. Deren Sachen sind allerdings zu einem relativ großen Teil im Netz verfügbar. Ist es also sinnvoll, dass wir heute noch von Studenten verlangen, dass sie in eine Universität gehen und dort eine Vorlesung sich anhören? Ist das sinnvoll oder wollen wir nicht lieber, dass die Leute nur ihre Befähigung nachweisen am Ende? Und das gilt jetzt, wie gesagt, nur als Beispiel, gilt genauso für viele andere Bereiche. Ist das noch etwas? Also solche, dann mal runtergebrochen, solche Geschichten, da gibt es eine Menge. Die Frage von sozialer Ungleichheit. Was ist eigentlich, wenn ich heute Hartz-IV-Familien habe, die kriegen 2,88 € im Monat für einen Internetzugang, der ist ausschließlich dafür gedacht, dass die im Internetcafé ihre Bewerbungen machen können. Aber die Kinder von denen haben auch keinen Internetzugang, die sind nicht fit für morgen.
Ja, der solche Computer ist auch noch nicht mit drin.
Der Computer ist sowieso
Fernseher
nicht mit drin.
Ist mit drin, aber
Fernseher Budget, ist sehr umstritten. Aber Fernseher haben ist drin, Fernseher kaufen kommt drauf an.
So, Christoph Kappes, du hast, glaube ich, auch noch eine Menge da auf der Liste.
Auf Twitter würde ich jetzt sagen, das, was Falk Lücke sagt, ich stimme Falk da völlig überein. Ich glaube, uns fehlt einfach eine positive Vision und ein Big Picture insgesamt. Ja. Und darüber müsste man reden. Stattdessen haben wir drei wirklich Effekte, die in ihrer Kombination unangenehm sind. Zum einen haben wir ein paar Fokuspunkte, würde man vielleicht in der Schwarmtheorie sagen, als da wären diese Themen VDS-Netzsperren, die von wenigen Innen- und Sicherheitspolitikern getrieben werden, die 80% der Aktivität der Netzaktivisten ziehen. Das ist also eine Abwehrhaltung gegen staatliche Eingriffe. Wir haben auf der konservativen Seite immer schon eine starke Zurückhaltung gehabt, in wirtschaftspolitische Zusammenhänge einzugreifen, also auf der Liberalen sowieso, aber auf der konservativen auch. Und wir haben in gewissen Bereichen unserer Gesellschaft und auch Parteien keine a priori wirtschaftsfreundliche Haltung. All diese drei Dinge in ihrer Kulmination führen dazu, dass man sich ständig behakt, statt sich zu fragen, wo soll dieser Laden in 10 Jahren stehen? Und da sehe ich Infrastrukturprojekte, da sehe ich solche Themen wie Freifunk, da sehe ich solche Themen wie Open Education, da sehe ich die Entwicklung von Open Source Komponenten oder von offenen Standards. Open Data, es ist ohne Ende zu tun, und wenn man sich diese Projekte anguckt, dann sitzen da meistens 1, 2, 3, 5 Murkel mit irgendwelchen Weihnachtsspenden finanziert oder die Wikimedia Foundation beispielsweise, die, ich will das gar nicht niedermachen, aber die mit viel Aufwand und wenig Kraft sozusagen eigentlich dringender Unterstützung bedürften. Und ich hätte überhaupt gar keine Hemmung, und das ist auch das, was dieser Szene fehlt, meine etwas große Vision aufzuklappen und zu sagen, 0,5% des Bundeshaushalts in Internet- und Online-Infrastruktur. Punkt.
Oh, da würde ich jetzt sofort...
Ich weiß, ja.
Da muss ich natürlich ein bisschen zucken, einfach aus einem ganz anderen Grund, weil Christoph, du weißt das gut genug, wie das ist, wohin diese 0,5% laufen würden und ob das dann eine sinnvolle Geschichte wäre.
Das habe ich nicht gesagt.
Nein. Aber ich kann, also den Punkt hier finde ich sehr nachvollziehbar und sehr wichtig, dass man so eine positive Vision entwickelt, dass man sagt, wie können wir unsere Bildung verbessern, wir müssen Breitband, also das ist sowas von grundlegend, ja, und in Pankow kriegst du immer noch keinen DSL in Berlin.
Warum soll nicht?
Ich finde zum Beispiel diese Auseinandersetzung um das Google-Institut dafür sehr schön repräsentativ. Ja, da haben wir genau, also ich stimme Christoph da völlig zu, da müsste eigentlich sehr viel mehr Wert drauf gelegt werden, das Thema insgesamt oder auch als Querschnittsthema irgendwie bearbeitet wird. Es passiert nichts. Und dann kommt Google und gründet hier ein Institut und vor allen Dingen findet Aufregung darüber statt, dass Google das finanziert, was ich absolut teile. Ich finde das auch in der Form nicht gut, aber sage dann in dem Fall, lieber Google macht es, und es wird überhaupt und in dem Fall ja auch von vernünftigen Leuten Forschung angestoßen, als dass gar nichts passiert.
Ja, das ist, also dieses Google-Institut, finde ich, steht auch genau nämlich für diese Riesenlücke, die unsere Netzpolitik so gelassen hat auf diesem ganzen Gebiet.
Eine der vielen Lücken. Weil wir zu wenig beobachten. Wir müssen mal ganz pragmatisch einmal schauen, was passiert. Was ist die soziale Realität? Und wenn die soziale Realität ist, dass trotz 2 Jahren Dauerfeuer aus den Leitmedien Facebook jeden Monat 500.000 Nutzer mehr hat, und wenn die Realität ist, dass Menschen einfach MP3s kopieren, dann muss man sich irgendwann die Frage stellen, wie das Rechtssystem damit kongruent laufen kann.
Also, wie kann man denn, sag mal, so einen Perspektivwechsel erreichen, der es weggeht von diesem Abwehren, vorsichtig sein, hin zu mehr Vision, mehr Produktivität, mehr Gestalten?
Also, das ist ja ganz interessant. Also, sozusagen, wenn du dir anguckst, wenn du mal dich in der netzpolitischen Szene umschaust, bei den ganzen Akteuren, und mal fragst, warum machst denn du das eigentlich? Warum interessierst du dich dafür so? Warum verschwendest du deine ganze Freizeit darauf, irgendwie dich mit Diskussionen zu beschäftigen, die dich eigentlich überhaupt nicht wirklich kratzen müssen, weil sie dich persönlich eigentlich vielleicht weniger betreffen? Warum machst du das? Dann ist das deswegen, weil die Leute häufig sagen, das ist mir wichtig, das ist etwas, wo es in die Zukunft geht. Ich finde das eigentlich was ganz, ganz Tolles, diese Digitalisierung, und ich möchte, dass sie in die richtige Richtung läuft. So, das ist eigentlich so dieses Positive da dran. Ja. Ja, und vor allem die digitale Gesellschaft ist natürlich vor diesem Hintergrund gegründet. Da hat man ganz klar gesagt, von wegen, wir wollen, dass die Zukunft toll wird, und zwar so, wie wir das toll finden und nicht so, wie sich das bestimmte Interessengruppen vorstellen, die dann vielleicht eher aus der Sicherheitspolitik oder aus der Wirtschaft Geld verdienen, Datenabziehecke kommen. Also das ist natürlich doch eine ganz, ganz andere Haltung dabei. Aber es ist sozusagen dieser positive Wille, dass man Gesellschaft gestalten kann. Und das ist natürlich etwas, das müsste eigentlich wesentlich präsenter sein. Christoph hat es schon erwähnt. Diese Abwehrhaltung ist häufig damit verbunden. Denn man sagt, ihr macht gerade die Zukunft kaputt. Das ist eigentlich so das, was dahinter steht. Vorratsdatenspeicherung heißt Überwachungsstaat. Netzsperren heißt Zensurinfrastruktur. Solche Geschichten. Wenn man das so durchdenkt, dann muss man natürlich diese Sachen erstmal abwehren. Dabei ist es allerdings schwer, sozusagen diese positive Vision zu formulieren und auch zu transportieren. Aber ich habe ein Beispiel mitgebracht heute für etwas, wo man sagen muss, es sind kleine Bewegungen, aber stetes Klopfen hüllt das Steinchen halt ein bisschen. Ich habe hier gerade ein Papier vor mir liegen, ist jetzt leider im Radio schlecht zu sehen.
Du kannst ja hochhalten, dann knittert es ein bisschen, dann hört man, dass da was ist.
Das wird aber hinterher sicherlich nochmal als Twitter-Pick rumlaufen und ich glaube, ich lade es nachher auch nochmal bei Digitale Gesellschaft hoch. Das ist ein Statement von Siegfried Kauder zu Urheberrechtsverletzungen im Internet. Das hat er vor ein paar Tagen auf dem Parlamentarischen Abend des Bundesverbands der Musikindustrie erzählt, was dort draufsteht. Es ist ganz interessant, Siegfried Kauder war ja vor ein paar Monaten sehr, sehr berühmt mit seiner Forderung nach 3 Strikes. So, und jetzt kann man sagen, na gut, Siegfried Kauder ist immer noch so konservativ und so weiter, der ist ganz klar auf der Seite der Musikindustrie und so. Nur das Witzige ist, selbst er hat sich einen ganz kleinen Schritt bewegt, denn er fordert jetzt nicht mehr die Abschaltung von Internetzugängen, sondern nur noch die Drosselung. So, selbst einer der härtesten Knochen, die wir aus netzpolitischer Sicht in Deutschland haben, hat sich also offensichtlich schon einen Millimeter bewegt. Die Frage ist, wie man ihn die nächsten 100 Meter noch weiterkriegt. Aber der erste Millimeter ist gemacht und da bin ich mal ganz gespannt. Also bei manchen Politikern sieht man, dass sie anfangen, sich zu bewegen. Bei ihm ist das jetzt ehrlich gesagt eher so eine ganz kleine Zuckung. Aber da bin ich mal ganz gespannt, wie das weitergeht.
Ja, aber Christoph, wie siehst du denn das? Also wie könnte man denn diese Themen, die du angesprochen hast, also die dann das Netz irgendwie auch, sagen wir mal, in seiner ganzen Vielfalt und dieses Potenzial eben ausnutzen, ja, mehr Breitbandzugänge, Bildung, mehr auf das Netz basieren und die ganzen Ressourcen, die da rumliegen. Was hast du da für Ideen, für Vorstellungen, wie man das nach vorne bringen kann?
Der Ansatz der Enquete war ja nicht schlecht, zu sagen, wir gucken mal über 1-2 Jahre, dass wir diese Landschaft mal aufräumen, bisschen strukturieren, die Meinung einsammeln und versuchen da auch positive Ideen zu entwickeln, dass das dann tatsächlich so schief geht, liegt eben unter anderem daran, in welchen formalen Rahmen es eingebettet ist und dass es eben diese Transparenzdiskussionen gab. Mhm. Ich würde tatsächlich sagen, was her muss, ist ein parteiübergreifendes Projekt. Ich würde das ganz klassisch als Projekt aufsetzen, wo man erstmal guckt, Scope, was sind überhaupt die Themen, wo stecken wir wie viel Energie rein? Das ist die allererste Frage, die hier schon schief läuft. Und dann würde ich schauen, dass man die Themen systematisch bearbeitet. Also es fehlt im Grunde eine parteiübergreifende Plattform.
Aber genau das war und vielleicht, der Versuch der Enquete.
Ja,
aber die war 5 Jahre zu spät.
Da muss man natürlich auch die richtigen Leute reinsetzen und dann muss man den richtigen Vorsitzenden wählen und dann muss man die Themen ein bisschen auch so steuern. Also was soll ich dazu sagen? Ich glaube, wir sind ja alle genervt, was dieses Thema angeht. Vielleicht ist auch, wenn man sich ein bisschen zurückbeamt, das richtig, dass sich jetzt aus den Parteien Arbeitskreise, Arbeitsgruppen sozusagen ausgründen wie D64. Vielleicht sind das ja künftig die Treiber von neuen Entwicklungen, die sich dann vielleicht auf einer Plattform wiederum zusammentun. Ich sehe den Durchbruch eigentlich nur bei einer parteiübergreifenden Aktivität, weil wir befinden uns in einem Disruptionsprozess seit ungefähr 30 Jahren, durch IT ausgeprägt und nicht durch die Kabel zwischen den Computern. Und das durchzieht Wirtschaftsprozesse, das durchzieht politische Prozesse und das muss meines Erachtens parteiübergreifend gelöst werden, weil das Parteisystem, das wird sich schon selber reparieren, weil dann stirbt vielleicht eine Partei und irgendwann mergen CDU und SPD, weil sie sich so ähnlich geworden sind. Das ist okay. Damit habe ich als Bürger gar kein Problem, aber ich würde gern, dass die Sachen rechtzeitig vorankommen.
Also zur Enquete würde ich dann nochmal einen Satz sagen. Also ich glaube, diese Enquete hätte auch mit dem, wie sie aufgesetzt ist, vor 5 Jahren gut funktionieren können in der Theorie. Abgesehen davon, dass dann die Mitglieder dafür gefehlt hätten im damaligen Parlament. Also sozusagen vom Ansatz her hätte sie dort funktionieren können. Das Problem ist, dass inzwischen all diese Themen viel zu tagespolitisch präsent sind. Ja, also klar, über Vorratsdatenspeicherung hätte man sich auch schon vor 5 Jahren streiten können, aber viele der anderen Themen waren damals schlicht und einfach noch nicht so im Tagesgeschäft umstritten. So, das heißt, da hätte man das eigentlich noch machen können. Nur inzwischen ist es so, dass es immer parallel läuft. In der Enquete wird etwas diskutiert, gleichzeitig gibt es dazu irgendeinen Gesetzgebungsprozess, gibt es wieder irgendetwas, was dort gerade zu entscheiden ist. Und das heißt sozusagen, wie eine Enquete-Kommission klassischerweise funktioniert, dass sie wirklich Empfehlungen gibt einer Gesamtheit von Sachverständigen und
Abgeordneten. Fern der Tagespolitik sozusagen.
Dieses Fern der Tagespolitik hat man ihr zwar in den Auftrag geschrieben, aber das funktioniert von vorne bis hinten überhaupt nicht, denn immer dann, wenn es konkret wird, gibt es wieder irgendetwas, was tagespolitisch auf der Agenda steht und dann sagen die CDU und FDP-Vertreter sagen dann immer von wegen Finger weg davon, da wollen wir überhaupt nicht drüber abstimmen eigentlich darüber, das könnte ja irgendeine Empfehlung sein, die anders aussieht und die Oppositionsparteien sagen immer genau da wollen wir natürlich ran und dann wird versucht, sich eine Mehrheit zu organisieren.
Ja, Anne, wolltest du auch noch was sagen?
Ja, ich wollte das, ich stimme Christoph im Wesentlichen zu, aber die Frage bleibt für mich bestehen. Die Enquete hat nicht funktioniert, weil das geht jetzt nicht. Wir brauchen aber im Grunde sowas Ähnliches, was aber anders arbeitet, öffnet natürlich die Frage, wie ist dann das andere, damit die parteipolitischen Konkurrenzen da nicht so eine große Rolle spielt. Und da sehe ich gewissermaßen auch das Problem, wenn jetzt jede Partei ihren eigenen Lobbyverband gründet, D64, etc. etc., dann werden die natürlich genau auch von diesen parteipolitischen Konkurrenzen die Verhältnisse zueinander geprägt sein. Da sehe ich, also ich finde das wichtig, dass es die gibt, die versuchen, ihre Parteien in die richtige Richtung zu schubsen, sehe aber im Verhältnis der zueinander das gleiche Problem wieder. Also und wo dann die Lösung ist,
sehe das ich sieht noch. Man ja auch schon. Also ich meine, die Kabbeleien zwischen der digitalen Gesellschaft und die 64 und den ganzen Gruppierungen, die jetzt so und dem CCC, naja, also da gibt's schon, also,
da gibt's persönlich Animositäten.
Kleine Sticheleien.
Aber Sticheleien gehören dazu. Sticheleien gehören dazu und Sticheleien sind ja auch in der ganzen Netzszene, ehrlich gesagt, jetzt nichts Ungewöhnliches. Ich habe vor einem Dreivierteljahr, als Digitale Gesellschaft gestartet ist, hatte ich mal getwittert, ich würde jetzt den Verein Digitale Dieven e.V. gründen, denn dort würden sich alle im Internet restlos heimisch fühlen. Und ich glaube, das wäre auch so. Das Problem ist, in dem Moment, wo man eine Meinungsbildung haben möchte, und dann ist man natürlich auch unterschiedlicher Ansicht häufiger. Und dann gibt's manchmal auch Streit und das gehört dazu. Das Interessante ist sozusagen, diese Gruppierungen, die eben außerhalb der Parteien stattfinden, wurden ja eben schon ein bisschen so als Fluchtbewegung aus den Parteien heraus definiert. Ich glaube, das ist tatsächlich ein Stück weit so, weil man sieht, dass man intern dann eben doch nicht so weit vorankommt.
Also für mich ist normal in Veränderungsprozessen, wenn es unterschiedliche Meinungen gibt und wenn dann auch mal die Hutschnur hochfliegt. Ich glaube, da braucht es einen Moderator, so ist es auch in der Wirtschaft, dass man dann versucht, das zu moderieren und einen etwas längeren Prozess. Und da muss man noch ganz viele Leute mitnehmen, damit die auch mitkommen. Und am Ende muss man auch sagen, die Politik überschätzt sich. Ein kurzer Blick in die Techniksoziologie zeigt, dass die Politik nicht allein die Dinge bestimmt.
So, das war der CT Online Talk in der Radio Wissen. Wir müssen jetzt hier die Klappe zumachen. Ganz herzlichen Dank an Anne Roth, Falk Lüke und Christoph Kappes. Mein Name ist Philipp Banse. Wir haben gesprochen über die Netzpolitik nach den Piraten, haben nicht alles beantworten können, aber denke ich doch ein paar Fragen angerissen. Ein schönes Wochenende. Tschüss.